Ich weiß nicht, ob uns das schon mal passiert ist. Da sitzt man mit der Familie zusammen vom Fernseher und entscheidet sich für einen kurzen Augenblick nur, den Ort des Geschehens zu verlassen. Man geht aus dem Wohnzimmer hinaus und kaum ist man draußen, macht etwas anderes, vielleicht in der Küche, und dann hört man den Rest der Familie rufen: Komm schnell, komm schnell! Das musst du dir angucken. Dann bemüht man sich noch, schnell zu kommen. Die Jüngeren unter uns mit einem Hechtsprung. Und dann, wenn man aber vom Fernseher gelandet ist, dann sagen sie, nee, ist zu spät, vorbei, du hast es verpasst, du hast es versäumt. Gerade das, den Augenblick, als das und das passiert ist, den entscheidenden Augenblick, hast du verpasst. Weiß nicht, ob uns das schon mal so gegangen ist, ja, so einen entscheidenden Augenblick vorm Fernseher verpasst zu haben, wenn man sich dann ärgert. Das, was ich vorhin schon aus dem Johannesevangelium gelesen habe, das geht so weiter. Also, wir haben ja gehört, da ist Maria aus Magdala gewesen. Die ist Jesus begegnet am Ostermorgen. Und dann, am Abend, am Ostersonntagabend, begegnet Jesus den Jüngern. 10 Jüngern. Einer hatte ihn verraten, er war nicht mehr unter den Jüngern. Aber noch einer fehlte. Und davon erzählt Johannes auch, und ich lese uns einmal diese Verse vom Vers 24 an. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Als Überschrift möchte ich sagen: Vom Zweifler zum Anbeter. Kann man anschalten, kann man es auch so mitverfolgen. Vom Zweifler zum Anbeter. Das ist die Geschichte von Thomas an diesem Geschehen am Ostersonntag beziehungsweise am Sonntag darauf. Der Zweifler hat Entscheidendes verpasst. Er war nicht da am Ostersonntag. Und die berechtigte Frage lautet: Wo war Thomas? Wo war Thomas? Ich stelle mir das mal so vor, dass Jesus an diesem Ostersonntag sich auf den Weg machte zu den Jüngern und dann in ihre Mitte trat und sie dann durchgezählt hat. Und die Erwartung hatte: Die werden doch jetzt alle da sein und auf mich warten. Und dann zählt er sie durch. Und als er zur Nummer 10 kommt, dann fragt er sich: Wo ist die Nummer 11? Wo ist Thomas? Wo ist Thomas? Das ist die Erwartung, die Jesus an seine Jünger hat. Ich glaube, dass Jesus auch an jedem Sonntagmorgen hier mitten unter uns ist, durchzählt, muss ein bisschen mehr zählen als bis 10. Und dann wird er sich fragen: Wo ist denn der? Wo ist denn die heute Morgen? Wieso sind die denn nicht hier? Wenn die nicht hier dabei sind, dann, wenn sich die Gemeinde trifft, wenn die Gemeinde mich anbetet, dann verpassen die doch Entscheidendes. Glauben wir das? dass Jesus jeden Sonntagmorgen hier ist und durchzählt und genau weiß, wer da ist und wer nicht da ist. Wo ist Thomas? Ich will das nicht zu weit treiben, aber ich kann mir schon vorstellen, die Unruhe in Jesus. Wo ist Thomas? Warum ist er nicht da? Was macht Thomas? Was hat Thomas Wichtigeres zu tun, als hier zu sein und mir zu begegnen? Gibt es Dinge, die für mich wichtiger sind als Jesus selbst? Das war offensichtlich das Problem von Thomas. Die anderen 10 waren da, er war nicht da. Wir erfahren das nicht aus der Bibel, was Thomas an diesem Sonntag Wichtigeres zu tun hatte. Bei uns mag das auch manchmal gut sein, dass Leute nicht wissen, was wir manchmal Wichtigeres zu tun haben, als die Zeit mit der Gemeinde, mit Jesus zu verbringen, die Zeit zu verbringen, um auf Jesus zu hören. Was ist es, was ich Wichtigeres zu tun habe? Dass ich nachher sagen muss, ich habe es verpasst, ich habe es versäumt. Das Allerwichtigste habe ich versäumt. Und dann kommen die Zweifel. Dann kommen die Zweifel. Thomas, was war das eigentlich so für ein Typ? Wir erfahren nicht so viel über ihn in der Bibel. Da gibt es im Johannes-Evangelium Kapitel 11 so einen Hinweis. Da macht sich Jesus auf den Weg und sagt, kommt, wir gehen nach Bethanien. Lazarus ist gestorben. Lazarus war mit Jesus befreundet. Und Thomas wusste, was das heißt. Wusste, wenn Jesus in die Nähe Jerusalems kommt, Bethanien lag unweit von Jerusalem, dann bedeutet das nichts Gutes. In Jerusalem, da warteten alle die, die Jesus nichts Gutes wollten. Und dann macht Thomas diesen Ausspruch, kommt, lasst uns mit ihm sterben. Und jetzt gibt es Ausleger, die lesen das, also die lesen diese Stelle in der Bibel und sagen, ja, was war das denn für ein Typ, dieser Thomas? Und das kann man ganz unterschiedlich lesen, können auch wir unterschiedlich lesen. Man kann das so lesen, die einen, die sich gut mit der Bibel auskennen oder meinen, gut mit der Bibel auszukennen, die sagen, der Thomas, das war so ein depressiver Mensch. Deshalb auch die vielen Zweifel. Und das muss man so lesen, so etwas depressiv. Kommt, lasst uns mit ihm sterben. Da ist nicht mehr viel Hoffnung. Da ist nicht mehr viel zu erwarten. Kommt, gehen wir mit ihm, lasst uns mit ihm sterben. Es gibt andere, die sagen, nee, das muss man anders lesen, das muss man so mehr kämpferisch lesen. Sie sagen, kommt, lasst uns mit ihm sterben. Und man sieht dann schon Thomas schon so ähnlich wie Petrus mit dem Schwert in der Hand. Wenn schon, denn schon, dann aber werden wir zusammen sterben. Und es ist so, ja, schade vielleicht, dass wir sagen, wir erfahren es nicht im Letzten. Wie ist das denn nun gemeint gewesen von Thomas? Johannes verrät es uns nicht, er fügt nichts an. Nur diese Worte, lasst uns mit ihm sterben. Das war Thomas, das ist dieser Thomas. Ich weiß nicht, wie wir uns entscheiden würden. Er ist auf jeden Fall einer, der nah dranbleiben möchte. In diesem Moment. Aber an diesem Ostersonntag war er nicht dabei. Und dann hat er so seine Zweifel. Und der Zweifler will Beweise. Ich weiß nicht, wie es uns geht. Wenn uns Leute etwas erzählen, von dem, was wir nicht glauben können, wie klingt das dann in unseren Ohren? Wenn jemand etwas Unglaubliches uns erzählt. Die Leute damals im ersten Jahrhundert, die waren auch nicht leichter zu überzeugen. Ein Thomas war kein leichtgläubiger Mensch. Auch die Menschen damals waren nicht leichtgläubiger, als wir es heute im 21. Jahrhundert sind. Die Bibel verschweigt uns das gerade nicht, dass es auch am Ostersonntag Menschen gab, die gezweifelt haben. Thomas sagte zu den Jüngern, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen, sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Der vertraut nicht einmal den 10 Jüngern. Das ist ja eine Frage. Können 10 Jünger Jesu lügen? Ja, vielleicht würden wir das hier so innerhalb unserer Gemeinde sagen würden, wo sind denn die 10? Wenn die was sagen, dann können wir das auch glauben. Oder sind wir auch so kritisch wie Thomas, dass wir sagen, selbst den 10 Jüngern Jesu, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, glaube ich nicht, was die sagen, glaube ich nicht. Wem kann man dann überhaupt noch vertrauen? Das ist für mich so eine Frage, auch an uns heute im 21. Jahrhundert. Wo würden wir denn sagen, dem kann ich auf jeden Fall vertrauen? Was der oder die sagt, das stimmt. Es gibt ja im Moment einige Fernsehsender, auch jetzt so um Ostern herum, die bemühen sich, Licht in das Dunkel zu bringen, auch zu sagen und zu klären, war das Grab wirklich leer? Ja. Und sagen wir, Pro7, kann man dem glauben? Mehr als Sat1 oder ist doch die ARD oder das ZDF der Sender, der am glaubwürdigsten ist? Schwierige Frage, oder? Wir wollen Beweise. Was könnten die Beweise sein? Für mich ist immer noch das Original der beste Beleg, die Bibel. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe so meine Zweifel mit Gott, klar, dann kann ich natürlich von dem erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Aber mir ist wohler und ich denke oft auch, ist den anderen wohler, wenn ich ihnen sage, schaut doch mal in die Bibel. Lest doch mal nach, was da steht, was wirklich gewesen ist. Wer Zweifeln hat, das wäre mein erster Rat an diesem Ostermorgen. Wer Zweifeln hat an Ostern und an dieser ganzen Geschichte mit Jesus, schlag die Bibel auf, lies in der Bibel. Es sind 4 kurze, wirklich kurze, knappe Bücher, die darüber berichten. 1 von Matthäus, 1 von Markus, 1 von Lukas und 1 von Johannes. Schafft man gut und lässig in den Osterferien, wer Osterferien hat. Und die keine Osterferien haben, die schaffen das ganz gut, auch in 1-2 Wochen. Kann man mal direkt und genau nachlesen, wie hat sich's verhalten. Jesus konnte einmal seinen Zuhörern damals in seiner Zeit sagen, die haben sich auch gewünscht, die haben gesagt, ach, wie wäre das denn, wenn wirklich mal einer so vom Tod auferstehen würde, das wäre doch mal ein Beweis. Jesus hat so ein Gleichnis erzählt, das kann man Lukas Evangelium Kapitel 16 nachlesen. Und erzählt Jesus dieses Gleichnis von einem reichen Mann und einem armen Mann, der hieß auch Lazarus. Und Lazarus stirbt und der reiche Mann stirbt. Aber, sagt Jesus, der Lazarus, der hat's gut, der war in Abrahams Schoß, haben wir vielleicht schon mal gehört. Also das ist wie in Abrahams Schoß, der hatte es gut in diesem Leben jenseits unserer Welt. Und der reiche Mann, der hatte es überhaupt nicht gut, der litt Qualen. Und dann hat der reiche Mann gesagt, Mensch, wenn jetzt schon für mich nichts mehr Gutes geschehen kann, dann vielleicht wenigstens noch für meine Brüder, vielleicht kann irgendjemand zu denen gehen und die warnen. Und er hatte so die Hoffnung, also wenn da jemand sozusagen aus dieser unsichtbaren, dieser jenseitigen Welt kommt, das würde denen wahrscheinlich schon helfen, endlich zu kapieren, um was es wirklich geht. Und Jesus lässt dann diese Geschichte so schön ausklingen, dass er sagt, meinst du wirklich, das würde helfen? Die haben doch schon die Bibel, da steht doch schon alles drin, was es braucht. Meinst du wirklich, die würden, wenn jemand käme, glauben, dass er wirklich aus dieser anderen Welt kommt? Und sie würden das so für bare Münze nehmen? Lazarus kommt nicht zurück. Ich schicke den Lazarus nicht nochmal ins Rennen. Die haben die Bibel. Da steht das Wichtigste drin. Alles, was es braucht. Wie ist es nun mit Thomas weitergegangen? Thomas, und das ist das Interessante, war eine Woche drauf bei seinen Mitjüngern gewesen. Das ist wohl das Entscheidendste gewesen. Er hätte ja nun gut nach diesem Ostersonntag sagen können, ihr lieben Jünger, das war's. Wir haben 3 Jahre zusammengehalten, 3 Jahre sind wir mit Jesus durch die Lande gezogen. Ich sehe, wir alle sind besorgt, haben Angst, die Türen sind verschlossen. Wir haben Angst, was als nächstes passiert. Ich mache mich aus dem Staub. Aber Thomas ist dabei. 8 Tage später, eine Woche später, ist er dabei. Er nimmt die Einladung an, den nächsten Sonntag mit seinen Mitjüngern zu verbringen. Zweifler, auch unter uns, sollten immer eine Einladung bekommen. Wohin einladen? Also wir haben bei uns in der Gemeinde gute Erfahrungen gemacht mit Glaubenskursen. Wir laden gerne Leute, die zweifeln, ein und sagen, kommt doch mal zu diesem Glaubenskurs. Der hat jetzt vom Januar bis März stattgefunden, wird nächstes Jahr auch wieder von Januar bis März stattfinden. Morgens oder abends, je nachdem, wie man das gerne hätte. Ab dem 18. April gibt es einen Kurs Stufen des Lebens. Kann man auch Zweifler hin einladen und kann sagen, schau dir das an, hör dir an, was die Bibel zu sagen hat. Erlebt das. Zweifler sollten eingeladen werden. Dann noch ein ganz besonderer Tipp. Das habe ich einmal ganz persönlich erfahren. Das war 1989, war noch Student gewesen. Und ich habe mit anderen jungen Christen, sind wir in die Schweiz gefahren, nach Bern. Nicht zum Skifahren oder Wandern, sondern um dort in Bern, mitten in der Stadt, Menschen von Jesus zu erzählen. Und wir haben da so die Plätze aufgesucht, die Marktplätze, wo möglichst viele Leute kamen, haben dort von Jesus erzählt. Einzelne haben davon berichtet, wie sie Christ geworden sind. Wir haben manches auch so als Theater aufgeführt, was in der Bibel steht. Und dann kam unser Leiter, der kam aus Neuseeland, hatte die Idee, lasst uns doch auch durch Bern gehen und zu den Leuten gehen, denen wir dort begegnen und fragen, ob wir für sie beten könnten. Da waren nicht alle so überzeugt davon, ob das wirklich eine gute Idee ist. Auf wildfremde Leute, man stellt sich das auch hier mal für Oberzhausen vor, auf wildfremde Leute zugehen und sagen, wir beiden möchten gerne für euch beten, für sie beten, für dich beten. Du siehst so traurig aus. Oder vielleicht können sie uns sagen, für was wir beten können. Und unser neuseeländischer Leiter hat dann gesagt, ich trenne euch mal in 2 Gruppen. Auf die eine Seite kommen die Enthusiasten, die wirklich begeistert sind und die das für eine gute Idee halten, uns gar nicht abwarten können. Und auf die andere Seite, da stellen wir die hin, die sagen, keine gute Idee, muss das sein, muss ich da mitmachen. Und dann hatten wir so die 2 Gruppen. Und manche von uns haben vielleicht schon gedacht, naja, das ist ja jetzt ganz wunderbar, der wird also diese Enthusiasten, die Begeisterten, die wird er losschicken, wird sagen, kommt, auf in die Stadt, ihr werdet für die Leute beten und die anderen, die Zaghaften, die Zögerlichen, denen wird er sagen, kommt, wir singen in der Zeit ein paar Lieder, wir können ja auch für die beten, die sich da in die Stadt aufmachen und dann sind wir raus aus dem Schneider. Hat er aber nicht. Sondern er kam auf diese grandiose Idee, dass er sagte, jetzt kommt jeweils aus der Gruppe einer hier zu mir und ihr bildet zusammen ein Paar. Immer so ein Enthusiast mit einem Zögerlichen. Und ihr bildet ein Team. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Das hat vielleicht auf der einen Seite die Enthusiasten auch etwas auf den Boden gebracht, ja, damit die also nicht ganz zu überschwänglich und spontan da durch die Stadt liefen. Und sensibel wurden auch für den oder die, die in der Situation auch bereit waren, für sich beten zu lassen. Aber es hat vor allem auch das bewirkt, dass die, die so zögerlich und zweifelnd waren, mitgerissen worden sind. Und das ist auch mein Tipp an jeden von uns. Da, wenn uns Zweifel treffen, Zweifel an uns nagen, in unserem Glauben wir angefochten sind, sich dann zu denen zu halten, die begeistert sind. Ich glaube, da gibt es immer welche in unserer Gemeinde. Deshalb ist es ja auch so wichtig, sich an die Gemeinde zu halten, ja? Zu schauen, wo sind die, die bereit sind, für Jesus was zu wagen. In der Nähe möchte ich sein. Es können auch ab und an mal Bücher sein, gibt es auch. Wir haben ja extra eine Bücherstube. Zu sagen, hier, ich lese ein Buch, das mich begeistert, von Leuten, die begeistert sind über Jesus. Das kann einen mitreißen. Der Thomas hat sich mitreißen lassen. Er ist wieder zu den anderen Jüngern zurückgekehrt und hat den nächsten Sonntag mit ihnen zusammen erlebt. Immer wieder sonntags. Das war Thomas. Dann war er da und dann war auch Jesus da. Aber spannend ist, wie Jesus reagiert an diesem Sonntag. Der Thomas hat ja gesagt, ich möchte nicht nur Jesus sehen, ich möchte die Spuren der Nägel sehen und ich möchte gern meinen Finger hinlegen und meine ganze Hand, die möchte ich gerne in seine Seite legen. Ganz schön viel, was Thomas da will, aber auch sehr konkret, was Thomas will. Und ich lade uns ein, auch ganz konkret zu werden. Wenn wir etwas von Jesus wollen, wenn wir wollen, dass er unseren Glauben stärkt, dann sehr konkret zu werden. Und Jesus kommt in ihre Mitte und sagt, leg deinen Finger hierher. Sieh dir meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, in die Wunde, die dort ein römischer Soldat ihm gemacht hatte. Jesus geht darauf ein. Wenn wir beten, konkret beten, wird Jesus darauf eingehen. Wie konkret bete ich? Gerade in den Zeiten, wo ich zweifle. Lasst uns konkret beten. Konkret werden, damit unser Glaube wächst. Ich möchte noch von einem Mann berichten, Lee Strobel, oder für die, die es lieber Deutsch mögen, Strobel, ein Amerikaner, offensichtlich mit deutschen Vorfahren, der es auch sehr genau nimmt, der ist Gerichtsreporter gewesen, hat für den Chicago Tribune von Gerichtsprozessen berichtet, hat dafür sogar Auszeichnungen bekommen, weil er das so gut gemacht hat. Und dann ist etwas passiert in seinem Leben, was er sich so hat nie vorstellen können. 1979 ist seine Frau Christ geworden. Und das hat wenig Begeisterung bei ihm hervorgerufen, weil er war glücklich verheiratet, sehr glücklich verheiratet und hat gedacht, Mensch, wenn die jetzt Christ geworden ist, dann wird das nicht mehr so glücklich werden. Weil er sagte, Mensch, was haben wir alles zusammen erlebt und gemacht? Und er hatte so diese Vorstellung, wenn jemand Christ wird, dann wird das so einen Dämpfer geben. Für alles, was da so Spaß macht im Leben. Und dann war das Erstaunliche, also seine Frau wurde nicht komisch dadurch, dass sie Christ geworden war. Die Ehe wurde auch nicht schlechter, eher im Gegenteil. Sie sagt, Mensch, es belebt unsere Ehe. Die ist anders zu mir und ich merke auch, irgendwo kann ich anders mit ihr noch. Und dann hat er sich als so ein Gerichtsreporter hat dran gemacht und gesagt, ich muss wissen, was ist an diesem Jesus dran. Und dann hat er ein Buch geschrieben, Der Fall Jesus. Und hat mit ein Dutzend Leuten gesprochen, von denen er annahm, die wissen über Jesus und seine Zeit sehr gut Bescheid. Hat mit denen Interview nach Interview geführt, recherchiert, genau geschaut und ist zum Glauben gekommen an Jesus. Der hat die letzten Jahre in zwei Gemeinden immer wieder davon erzählt, berichtet, hat viele Bücher geschrieben. Das Buch Der Fall Jesus, auch auf Deutsch erhältlich. Und ich wünsche uns das, ja, dass wir solche Leute um uns haben, die durchaus kritisch sind, aber die sagen, ich habe mir das ganz genau angeschaut, das mit Jesus, mit Ostern, und ich komme zu dem Schluss, es gibt dazu keine Alternative. Jesus sagt, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas ist vom Zweifler zum Anbeter geworden. Ostern ist die Gelegenheit auch für uns, um Zweifeln zum Anbeter zu werden. Jesus lädt uns jeden Sonntag ein. Jesus lädt uns ein zu beten. Jesus lädt uns ein, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Such dir Enthusiasten. Sag Jesus genau, was du willst. Lies so ein Buch wie das von Lee Strobel. Und dann kann auch jeder von uns das erleben, was Thomas erlebt hat. Er hat am Ende noch einen Satz gesagt, mein Herr und mein Gott. Das ist das, wenn wirklich Ostern wird, auch für jeden Einzelnen von uns. Wenn ich nicht nur sage, Jesus, sondern mein Jesus sage. Wenn ich nicht nur Herr sage und Gott sage, sondern mein Herr und mein Gott. Dann ist Jesus mit uns am Ziel. Amen.